Buchstaben genau, was Vater Jahr sagt. Das heißt, dass es gibt, er schloss die Stadt eigentlich mit einem Ostenfahren und die werden Daisy und vielleicht 30 Devotis, die ohne Unterbrechung standen und der Motto heißt miteinander, menschliche Einheit in kultureller Vielfalt. Das Thema kam besonders gut an auf dem Marktplatz in Mannheim, da der Tag zuvor ein Ausländer umgebracht wurde. Also das war gerade so timely, eine Message, die zur rechten Zeit ankam. Jetzt sind wir ein bisschen verspätet oder ein bisschen verspätet, aber das gehört so dazu, der Vater ja gleich stimuliert. Du hast auch einen gewaltigen Hirn drin, du hast auch einen. Ja, also, die Sonne ist hier in die Wind und die kehrt dann auf. Okay, wir werden jetzt zunächst einmal ein bisschen Bajas machen für Schnaps und für euch alle. Ja, gut. Offiziell gehört nicht. Wir wollen Hego Winda Hego Pal nehmen als erstes. Wir haben auch wieder Lieder, wo die jetzt oder eine Abgebildung ist, vielleicht könnt ihr hier nochmal das Buch ausdenken, wie wir das aktivieren. Hego Winda Hego Pal, 2 Minuten, ausdenken. Eine andere Halbgestandlied chanten. Wir müssen auch so kurz mit unserer Musik, was wir absprechen. Den Jürgen. Durch Deutschland und haben sehr viel gemeinsam erlebt in der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins. Damals waren wir immer eingeladen auf großen öffentlichen Festivals und haben gespielt. Wir sind auch in vielen Kommunen gewesen und wir praktisch überall, nicht? Und haben verschiedene Zentren gegründet. Jetzt ist Ramschalter auch in Deutschland, er ist verheiratet inzwischen, und wohl. Und er wird ein Liebling ja schon mal die Nanda da. Vielleicht haben wir den Text dazu, dass wir mitsehen können. Bald wirst du auch hierher kommen und singen, Uschi.
Ja.
Sollten wir vielleicht anscheinend dieses Mikrofon geben oder geht das? Die Yashomati Nandana Lied besteht aus verschiedenen Namen Krishna. Krishna hat unzählige Namen, von denen einige hier angegeben werden. Diese Namen sind ihm gegeben entsprechend seiner Tätigkeiten.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
An den Anfang meiner Vorlesung möchte ich eine Frage an euch alle richten. Es sind eigentlich zwei Fragen. Zunächst einmal, was empfindet ihr, wenn ihr den Begriff völlige Unabhängigkeit hört? Gut, schlecht, das ist ganz schön so. Du warst dir nicht so sicher? Ich finde es nicht gut. Man ist nicht eingebunden.
Ja, also völlige Unabhängigkeit ist nicht, dass wir entschuldigen, dass wir uns mal zusammen sind, dass wir mehrere Tiere sind, die nicht nach uns gehen. Das ist nicht so wie die heiligen Schriften.
Ja.
Also, es gibt nur eine wirkliche Freiheit und das ist gleichzeitig auch eine Abhängigkeit, ja, auch eine soziale Abhängigkeit. Wenn ich lerne, irgendwie Übereinstimmung mit Gott zu finden, aber die Unabhängigkeit, ich glaube, das erweckt bei mir den Eindruck, dass jemand aus dem Glauben oder aus den Religionen oder den heiligen Schriften während des Lebens
und vielleicht sogar in einer Abhängigkeit von seinen tierischen Instinkten gelebt, oder wie du es angedeutet hast. Ja. Ich will das vielleicht nochmal wiederholen, weil du gerade diesen Satz mit diesem Raum so umständlich losgehört. Dieser Begriff soll abhängig gemacht werden von dem Besuch, wenn ich völlig unabhängig von den Vorteilen, von dem materiellen Bereich bin, ist das Leben. Wenn ich aber völlig unabhängig bin von den Gesetzen Gottes, ist es sehr schlecht, wie ein Gesetz zu finden. Gut. Also, ich muss sagen, ich finde es sehr gut, völlig unabhängig zu sein. Allerdings ist mir klar, wie ein Zuhörer gesagt haben, diese völlige Unabhängigkeit gefährlich sein kann, wenn man keinen ganzen Plan oder spirituellen Begriff hat. Ich möchte jetzt eine zweite Frage stellen. Also ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch nach Unabhängigkeit strebt von materiellen Leben, von Gesetzen, die ihm das Leben vorschreiben. Nun möchte ich gerne die Frage stellen, was ist völlige Unabhängigkeit? Ich hätte das an den Anfang stellen sollen, aber das glaube ich inzwischen bekannt ist, dass ich meine Zuhörer gerne überrasche, um die neue Gedanken mal zu stellen. Religion als meine Frage. Was ist Religion als Mensch? Wissen Sie, dass wir völlige Unabhängigkeit ist das Wissen, dass man
abhängig ist.
Völlig abhängig. Ja, hallo. Ja, ich bin total überrascht, weil ich was Ihnen antworten.
Yes, du hattest schon, aber nein, anyways, jetzt habe ich dich schon. Ja, bitte. Sprich ein bisschen lauter als das erste Mal. Ist eine Abhängigkeit von den Naturgesetzen. andere Form der Abhängigkeit sind die Abhängigkeiten von Menschen, die uns ihre Zuneigung geben, auf die wir völlig angewiesen sind. Zum Beispiel die Mutter, die uns begleitet durch unser Wachstum durch und auf die wir ganz und gar abhängig sind, also von der wir ganz und gar abhängig sind. Abhängigkeiten ergeben sich auch dadurch, dass wir einfach einen physischen Körper haben. Wir müssen zum Beispiel etwas zu essen bekommen, einen Platz zum Schlafen. Wir müssen uns verteidigen vor dem Unwillen des Wetters. Zum Beispiel die Sonnencreme, so heißt es, ohne Ozonschicht von einstrahlt. Völlig unabhängig in der materiellen Welt zu sein, ist genauso real wie eine Blume in der Luft. Das ist ein philosophischer Begriff aus dem Indischen. Eine Blume in der Luft existiert nicht, da sie Wurzeln braucht, die sie mit der Erde verbindet. Sie existiert vielleicht als eine Hoffnung, aber nicht als eine praktische Tatsache. Denn unser Gäste hat ja gesagt, wir können gar nicht abhängig sein, völlig unabhängig sein, weil wir Geschöpfe sind, weil geschaffen wurden und somit von unserem Schöpfer, unserem Macher sozusagen, in vieler Weise abhängig von den Gesetzen, die wir uns halten müssen. Trotzdem sehen wir in der materiellen Welt ein immer größer werdendes Bedürfnis unter Altersgenossen oder Menschen, unabhängig zu sein in jeder Hinsicht. Ich glaube, keiner macht Abhängigkeit. Das klingt so nach Sklaventum. Das klingt so nach Fremdbestimmtheit, nach Unfreiheit, klingt es auch. Wie kommt diese Widersprüchlichkeit zusammen? Einmal, dass wir an Gesetze der materiellen Welt gebunden werden, auf der anderen Seite aber, dass wir uns immer wieder eine Freiheit wünschen von diesen Gesetzen. Die Antwort ist sehr einfach. Wir sind Kinder der Unsterblichkeit, die einst in dem ewigen Königreich Gottes residierten und die wieder zurück wollen in diese ewige spirituelle Wirklichkeit. Schon Platon sagte, dass die Seele mit den Flügeln des Wunsches aus der begrenzten materiellen Atmosphäre die unbegrenzte geistige oder wie wir auch sagen, spirituelle Atmosphäre will. Um diese Unabhängigkeit wieder zu erreichen, die wir verloren haben, ist es nötig, den Begriff Maya zu verstehen. Denn Unabhängigkeit ist nur dann möglich, wenn man frei ist von Maya. Es gibt zwei Arten von Maya, eine Guna-Maya und eine Jiva-Maya. Guna-Maya bezieht sich auf die materielle Energie, die sich in acht materiellen Elementen aufgliedert. Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, drei Farben. Unser Verstand, Intelligenz und Ego. Das ist das Feinstoffliche. Diese acht Elemente insgesamt bilden die Bausteine für alles Sein. Für das, was wir auf der grobstofflichen Ebene wahrnehmen können und das, was wir auf der feinstofflichen Ebene der Gedanken wahrnehmen können. Diese acht Elemente bilden den Kerker der bedingten Seele. Man auch sagen. Denn sie ist, solange sie einen physischen Körper hat, an die Gesetze, die diesen acht Elementen bestimmen, die manchen Gesetze gebunden. Unabhängigkeit ist auf dieser Stufe des Gebundenseins höchstens ein Wunsch, aber kann nicht alles andere sein. Niemand kann in jeder Hinsicht ohne Hindernisse das tun, was immer er möchte in dieser Welt, solange er einen physischen Körper hat, der aus physischen Elementen besteht und somit den strengen Gesetzen der materiellen Natur unterliegt. zum Beispiel du etwas bist. Ich weiß, du würdest sehr gerne aufmerksam zuhören, aber du bist den ganzen Tag gewandert auf Salayata und müde und hungrig und durstig. Kann man so sagen, ne? Das ist ja natürlich. Ne? Jetzt ist doch die Müdigkeit über die Väter und der Geist kennt nur noch eins, dann ist das so zu Ende. Das ist ganz menschlich und sehr natürlich. Wir sind unter der Gelehrten der Nachtenergie. Und wir werden durch die Geburten kontrolliert. Das nennt man Gunamayi. Nur die zweite Art von Gunamaya ist die Täuschung, die wir alle unterlegen, solange wir in einem nachtenergie sind. Diese Täuschung ist mehr vielleicht eine psychologische Täuschung, könnte man sagen. Etwas, was sich ergibt durch unsere Identifizierungen, die wir ausführen. Es gibt viele gute Beispiele dafür, wo man etwas hält, für etwas hält, was es nicht ist. Das beste Beispiel, was mir immer wieder einfällt und was ich so deutlich finde, ist gegeben im Bhagavatam. Es geht einem Mann auf dem Heimweg zu seinem Dorf durch eine Kurve, es ist Abenddämmerung, und er sieht plötzlich in dieser Kurve etwas, was sein Blut zum Erstarren bringt. Eine hoch aufgerichtete Kurve, kurz vom Bild, tödlich im Bild. Erschreckt bleibt er in seinen Spuren stehen, angeschweißt, rinnt ihm das Rückgrat herunter, er verzweifelt. Denn den Besitz, den er hat er nicht testamentalisch festgelegt. Das sind alles die Personen, die es am wenigsten wünscht. Außerdem ist es das Zeichen, dass er sterben muss. So, die ganze Nacht unterliegt er dieser schweren Angst, bis dann plötzlich am Morgen, als die Sonne aufgeht, seine Angst einen erleichternden Freudenausbruch macht. Er sieht nämlich, dass die Schlange nur eine vermeintliche Schlange war. In Wirklichkeit war es ein hochaufgerichteter Ast, der so aussah. Eine Energie, eine illusionierende Energie, kann man sagen, die dafür sorgt, dass man etwas hält für etwas, was es nicht ist. Wir in der bedingten Welt haben einen physischen Körper, wie wir gesagt haben, das ist die Masse oder Energie hat diesem Körper gegeben, maßgeschneidert auf unsere Seele sozusagen. Und zu diesem Gunamayi kommt jetzt die Jivamaya, oder Gunamaya, kommt die Jivamaya, die bedeutet, dass wir uns mit diesem physischen Körper identifizieren und aufgrund dieser Identifizierung Angst haben. Angst haben vor dem Tod, genauso wie in unserem Beispiel. Wünsche entwickeln. Wir entwickeln Wünsche, die sich auf diesen physischen Körper richten. Ich habe gerade einen Brief gekriegt von einer Person aus Kroatien, die hatte einen Traum gehabt, den sie unbedingt mitteilen wollte. Und zwar lag sie in diesem Traum auf dem Boden mit einem Bauchschutz. Das ist sehr dramatisch. Sie lag dort blutend und obwohl ihr eigentlich klar war, obwohl sie gehört hatte, dass sie nicht der Körper ist, sondern ewige Seele, gesondert von dem Körper, hatte sie doch ihrer Mutter gesagt, ich will jetzt nicht sterben. Die Mutter hat gesagt, aber wäre doch schön jetzt für dich zu sterben. Ewige Seele, geh weiter. Das ist ein von der Mutter. Anyway, sie war ganz verzweifelt, bis schließlich dann in den Traum ihr spiritueller Meister kam und sie geführt hat aus dem Körper des ewigen Königreichs Gottes. Das war der Traum. Also. Aber worauf sie ihr das ankam und weswegen sie das alles so deutlich ausschließt, war, sie sagt, es war der realistische Traum in ihrem Leben, das hat ihr Leben verändert, weil sie plötzlich merkte, dass theoretisches Wissen. Wissen über die Ewigkeit der Seele noch nicht ausreicht, um dieser enormen Kraft, dieser Maya-Kraft zu entkommen, die uns dazu führt, uns mit dem physischen Körper zu identifizieren. Versteht ihr, diese Anhaftung an das, was nicht wirklich ist, diese Anhaftung an den physischen Körper und ein physisches Dasein war so stark, dass sie es selbst in einem solchen Augenblick nicht überwinden konnte. Das nennt man Liebermeier, eine Täuschung, die durch die illusionierende Energie gegeben ist. Ich möchte zusammenfassen, wo wir sind. Wir sagten, Unabhängigkeit geht nicht in der materiellen Welt, weil wir einen physischen Körper haben, der den Gesetzen der materiellen Natur untergeordnet ist. Wir nannten die Zusammensetzungen oder die Bestandteile des physischen Körpers, die den strikten Gesetzen der materiellen Energie unterlegen. Wir sprachen jetzt von einer zweiten Art von Energie, nicht nur der materiellen Energie, die uns den Körper gibt, sondern auch eine Täuschung, kann man nur dazu sagen, welche dafür sorgt, dass sich die ewige Seele mit dem zeitweiligen Körper identifiziert. Und wir sagten, dass nur aus dieser Identifizierung alle Leiden des Daseins gekommen sind. Ich habe gerade von einem Freund aus Indien eine sehr interessante Geschichte, mit der ich das noch zementieren möchte, gehört. Und zwar die Geschichte von einem Bauern in Nordindien. Dieser Bauer war im Sterben inbegriffen und die Söhne gingen jetzt noch einmal zu einem Kaviraj. Kaviraj ist ein ayurvedischer Doktor, weil sie eine bestimmte Information von dem Sterbenden brauchten. Der Sterbende, der hatte Paralyse, wie nennt sich das? Paralyse? Lähmung. Lähmung. Und das war sehr, es kam von einem Augenblick auf den nächsten über ihn und es war klar, er muss es sterben. Nun in Indien ist es so, dass die Familienoberhäupter zum Teil recht patriarchalisch sind, das ganze Geld verwalten und als einzige von der Familie wissen, wo das Geld ist, was sie zusammengespart haben, und es dann kurz vor ihrem Ableben den Familienmitgliedern zugänglich zu sagen. Nun hatte der Mann aber eine Lähmung und konnte nicht sprechen. Und das war ärgerlich für die Familienangehörigen, denn sie wussten, er hatte ein enormes Vermögen, was er aber eben nicht, von dem er nicht den Platz mitteilen konnte. Und nun, was sie deswegen taten war, sie ging zum ayurvedischen Arzt und sagte, kannst du unserem Vater nicht noch genau eine Minute geben? Denn sie hatten gemerkt, dass der Vater so nach draußen durch die Tür schaute und immer immer was sagen wollte. Und sie dachten natürlich, der will uns sagen, wo das Hirn steckt. So eine Minute, kann er das sagen, unter dem alten Wagenblatt zum Beispiel. So der ayurvedische Arzt hat gesagt, ja, schon, wir kommen ein bisschen kurzfristig hier an. Muss es unbedingt jetzt sein? Ja, sagt er. Es kostet aber sehr viel, es kostet 100 Rupi, diese Maschine, diese Medizin. Du kannst auch 121 Rupien haben, sagten die Söhne. Mach die Medizin und gib unserem Vater noch eine Minute. Okay, die Medizin wurde im Mindestalter angerührt und ihm dann dargereicht. Und der Vater begann zu sprechen. Was er sagte war, ihr Narren! Ihr seid so völlig gleichgültig. Schaut dort im Hof. Und spätestens alle um und schauten im Hof. Und da war ein Kalb zu sehen, welches ein dieser schönen indischen Handbesen, die aus Schilf bestehen, anknapperte und aufknapperte. Seht ihr das Kalb? Was soll denn geschehen, wenn ich verstorben bin? dann essen sie uns alle Besen weg. Und damit verstarb er. Das nennt sich Jiva Maya. Die leuchtende Energie, dieser Mann war so angehaftet an sein Zuhause und glaubte, nur in seiner Anwesenheit würde die Verwaltung des Hofes weitergehen. Dass er selbst im Augenblick des Todes etwas ganz Wesentliches vergaß, nämlich sich an Krishna zu erinnern. Und das Zweite war, dass er nun das angehäufte Wissen, nicht das angehäufte Reichtum, also den er ja weitergeben wollte, das hatte er vorsätzlich gespart, weitergeben wollte. So, wir als bediente Seelen unterliegen diesen beiden Arten von Energien. Die eine bindet uns an den physischen Körper und die zweite Art von Energie bindet uns an eine Täuschung, sodass wir, wie wir eigentlich von ewiger spiritueller Natur sind, uns völlig absorbieren und auflösen in diesen weltlichen Gedanken um Gewinn und Verlust und somit unsere spirituelle Freiheit einbüßen. Um diese beiden Arten von Energien zu überwinden und an die, sagen wir mal, an die spirituelle Freiheit zu kommen, ist eine unglaubliche Entschlossenheit vonnöten. Wer nicht entschlossen ist auf seinem spirituellen Wege, wird nicht erfolgreich werden. Ihr könnt nicht mit einem kleinen Streichholz ein 10 Liter Gefäß mit kaltem Wasser erhitzen für Teegetränke oder so. Das ist auch nicht möglich, ohne in ausreichendem Maße entschlossen zu sein, der Gewalt der materiellen Energie zu entkommen. Man muss eine gewisse Form der Entschlossenheit aufbringen, um erfolgreich zu sein in jeder Art von Bemühung. Und man braucht insbesondere eine starke Entschlossenheit, um der Gewalt der materiellen Energie zu entgehen. Sonst ist es nicht möglich. Sonst ist es wirklich nicht möglich und man wird weiterhin eine gebundene oder sogar geknebelte Seele bleiben. Völlig abhängig von seinem physischen und psychischen Gebundensein, also seiner Bedingtheit. Der Pfad des Krishna-Bewusstseins weist uns einen Weg, diese beiden Arten von Gebundensein aufzulösen. Ich möchte zum Schluss kurz diesen Weg skizzieren. Vorher jedoch möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die diesen Bereich einleiten soll. Und diese Geschichte hat mir unglaublich zu denken gegeben, als ich sie das erste Mal vor 8 Jahren gesehen habe. Es ist eine sehr bewegende Geschichte. Eine wahre Geschichte. Es war, wie ihr vielleicht wisst, in der Wüste von Rajasthan dieses sehr gottgläubige Krieger, die sogenannten Rajputs. Und es gab dort einmal eine Stadt, die wurde angegriffen von einem muslimischen Heeresführer namens Alaudin. Alaudin hatte einen Wunsch, er wollte die wunderschöne Padmini. Padmini war die Frau von dem Herrscher dieser militärisch uninteressanten Stadt. Und Aladdin stand mit einer gewaltigen Armee vor der Heer Stadt und sagte: Ich werde die Stadt verbrennen und den Erdboden gleich machen. Und die schöne Padmini sehen. Wenn ich aber die Padmini sehen kann, ohne dass sie sehen kann, so gewaltig, dann werde ich abziehen. Da sie aber auch sehr keusch war, Weißt du dieses Allodin? Jedoch nur in einem Spiegel. Man kompromiss. Sie hat sich ihm gezeigt. Ich bin unwohl ein Krampf im Fuß. Das heißt, dass du nicht völlig unabhängig bist. Was machen wir denn da? Einfach tolerieren, oder? Vielleicht ist es in den hinteren Bereich mit ausgeschreckten Beinen hingesetzt, oder so? Geht das so? Ja. So. So, zurück zu Padmini. Sie zeigte sich ihm also im Spiegel. Ein schöner Sprung. Aladdin war frustriert, aber er ließ sich seine Enttäuschung nicht anmerken und ging aus der Stadt heraus. Und der Kaiser nun, der Padmini fühlte sich so gegenüber dem Aladdin, dass er mit ihm ging und ihn begleitete, weil er auch die als einen guten Anstand baute, der unterschiedlich war, nicht selbstverständlich. Aladdin jedoch sah seine zweite Chance, seine Lustwünsche zu stellen. Als er in das Lager gegangen war, sagte er dann fest, dass die Leute unbelasteten die Hand nehmen. Schrieb er einen Brief an die Padmini, das hat ein Mann, und der den vollen Lasten erfüllten, es sei denn, zu kommen. Diesmal nicht im Spiegel. Padmini schrieb einen Brief zurück. Lass mich kommen. Aber die Schrift ist ja, ist die Sünde, man will. Wer muss kommen? Und dann am nächsten Morgen in eine traurige Prozession am Himmel aus der Festung gehört genau zu. War eine königliche Sänfte und es waren 800 kleine Sänften. Die alle wurden von insgesamt 8 weiblichen Trägerinnen getragen. Nächsten. Und diese Prozession ging in künstliche Musik ist in der Sphäre von Aladdin. Und plötzlich rissen sich die Mädchen die Kleidung vom Leibe, stark gestählerte Chatria-Krieger waren sichtbar und aus den Sätzen der Königin sprang plötzlich ein General. Und mit großer Gewalt und großer Entschlossenheit, darum geht es mir, befreiten sie ihren Stadtkönig, den Mann von Padmini, und brachten ihn zurück in das in die Festung. Was den Aladdin so aufregte, denn das zweite Mal hatte Padmini ihn geschlagen, diesmal gründlich geschlagen, so aufregte, dass er Verstärkung aus irgendwelchen thermischen Kolonien, also Kolonien, die besiedelt waren von den Arabern, nahm und dann dass die ganze Stadt überfiel, nur um Padmini zu kriegen. Aber Padmini ging vorher in das Feuer ein, wo sie sich verbrannte, ausbrannte, weil sie nicht den Aladdin verfallen wollte. Ich lasse, also ich hörte diese Geschichte vor acht Jahren, war sehr berührt, weil ich in dieser Gegend war und die dramatische Stadt sah, die niedergebrannten Stadtmauern, die der Aladdin da niedergerissen hatte, in seiner ohnmächtigen Kontrolle und der Lust. Und ich dachte mir, wie bestialisch dieser Mensch war, in seiner Abhängigkeit, in seinen materialistischen Wünschen. Und dachte auch daran, wie entschlossen diese Königin war, und nicht ihren diesen Wünschen nachzugeben. Nicht? War sehr, wenn man davor steht vor einem solchen Merkmal an Lust und Entschlossenheit, wird man im tiefsten Inneren angeregt, wenn es eine historische Wirklichkeit hat.
Ich dachte heute in meiner Vorlesung euch davon zu erzählen. Entschlossenheit ist wichtig. Padmini war sehr entschlossen, wie ihr gemerkt habt. Doch ist, und das ist jetzt meine Frage an euch, ist im späteren Leben solche Art von Entschlossenheit nötig, wie diese, die sich dann verbrannte schließlich? Nicht um ihre Keuschheit. Keuschheit war ihr erstes Glückwissen, um das aufrechtzuerhalten. Ich habe nämlich sehr oft den Eindruck gewonnen, dass je länger man hier im deutschen Boden ist und das göttliche Wissen zu verbreiten sucht, wenn Menschen den Begriff Entschlossenheit hören, dann gruselt sie sofort und sie sind sich nicht sicher, ob sie das Leben. Wenn ich weiß, dass vielen Freunden von uns das so geht, wenn sie gehört haben, ja, du bist eine ewige Seele, du bist aber gebunden durch die Naturgesetze und durch die täuschende Energie des Herrn, du solltest jedoch den Pfad der Freiheit angehen, um zur Unabhängigkeit zu kommen, dann nicken sie begeistert auf, aber wenn sie dann das Wort Entschlossenheit hören, dann wissen sie, also bei der nächsten Fernsehserie, da weiß ich nicht, ob ich dem standhalten kann, und da gucke ich mir mal wieder John Wayne an, wie der da eben so ein Pferd verprügelt, nicht? Auf der Mitte oder so weiter. Oder wenn dann schließlich jetzt die Sommerzeit anbietet und man soll entschlossen sein. Viele Freunde Krishnas verbinden mit diesem Begriff was sie erschreckt im tiefsten Inneren, fangen die großen Hühnen und Recken unter den Freunden Krishnas an zu beben und die Unabhängigkeitsliebenden werden plötzlich gar nicht mehr mal so sicher, ob sie diesen Preis bezahlen wollen. Ha? Wenn sie hören, du brauchst nicht mehr als ein Streichholz, um einen großen Topf mit Wasser zu erhitzen, dann fragen sie sich, kriege ich das Feuer der Entschlossenheit zusammen, um mein spirituelles Leben völlig in Gang zu bringen? Und besonders, wenn man solche Geschichten hört, also die einen bestimmten Wertesystem, nämlich dem Kshatriya, dem Kriegerwertesystem entsprechen, dann denkt man, diesen Anforderungen kann ich niemals genügen in meinem Leben. Ich bin ein schwacher Mensch. Wie heißt es? Schwach ist es, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Kennen Sie den Spott? Hier liegen wir. So. Der Punkt im Krishna-Bewusstsein ist, dass für die Entschlossenheit, die wir aufbringen müssten, gar nicht so viel vonnöten ist, wie eben durch diese Padmini-Geschichte erzählt werden sollte. Und einmal hat mein spiritueller Meister einen Vortrag über Entschlossenheit gegeben, wo er gesagt hat, man muss 100% entschlossen sein, um in das Königreich Gottes zu gehen. Da hat er die ganze Vorlesung hindurch und unsere Köpfe sinken tiefer und tiefer, weil wir in diesem christlichen Satz auch kannten, das Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Am Ende ist Prabhupada dann aufgestanden nach der Vorlesung und hat gesagt, 90% reicht auch. Und dann ging Prabhupada, es war eines Sitzenden, er saß ein bisschen erhöht, damit ihn jeder sehen konnte, und ging er so Stufen runter, und dabei, als er so auf halber Höhe war, sagt er, 80% reicht eigentlich auch. Und dann ging er ganz runter und fiel sein Chadder, das ist ein Chadder, den hat er so um die Schulter, fiel so runter und er drückte sich nochmal an hoch. Eigentlich reichen 75. Und dann ging er und ließ uns staunend zurück. Nun möchte ich sagen, hat hier der Begründer der Hare Krishna Bewegung Kompromisse gemacht, nachdem er seine westliche Zuhörerschaft mit analytischem Blick studiert hatte? Oder warum diese? Prabhupadas Antwort beruht auf einem sehr großen und sehr schönen philosophischen Verständnis. Krishna hilft denjenigen, die sich ihm zuwenden. Im Krishna-Bewusstsein, das ist sehr wichtig, verstehen wir letztendlich, dass Gott eine Person ist, die auch Interesse verfolgt. Und eines der Interessen ist, dass sie sich wünscht, dass wir zurück in die spirituelle Welt der Freiheit kommen. Und nun selbst ein, wenn dieser Wunsch da von Krishna gesehen wird, dann setzt ein bestimmtes spirituelles Naturgesetz ein, von dem die wenigsten wissen, was aber machtvoller ist und sicherer wäre als alle materiellen Naturgesetze. Ein materielles Naturgesetz zum Beispiel das Gravitationsgesetz. Man lässt das, ich bin mir sicher, wenn ich das jetzt fallen lasse, dann geht das nach unten und bildet nicht ein interessantes U in der Luft und fängt an, intensive Rhythmusmusik dort zu veranstalten. Das ist aber das Naturgesetz sieht so, das fliegt nach unten. So gibt es ein spirituelles Naturgesetz. Und das heißt, Yeyataman Prapadyante. In dem Maße, wie man sich Krishna zuwendet, in dem Maße offenbart sich Krishna und hilft. Deswegen konnte Prabhupada sagen, ja, selbst wenn man nicht hundertprozentig, wenn man sich das schon wünscht, aber manchmal kommt man in die Minuskurve, also so nach unten so, in die Entschlossenheitskurve, die so unten, kommt man auf seinen Minusstand. Auch dann, wenn man Krishna verehrt, versucht an ihn zu denken, versucht ihn für ihn etwas zu tun, versucht zu ihm zu beten, dann kommt Krishna und hilft dem Devotee und bringt ihn oder ermächtigt ihn, oder wie soll man sagen, bevollmächtigt ihn und inspiriert ihn mit einer spirituellen Kraft, die heißt Kladini Shakti und Sambit. Kladini heißt, er wird voller Freude, er wird sich sicher und Sambit, er weiß genau, was zu tun ist. Diese Kraft wird von der Überseele gegeben. Das Beispiel, was hier gegeben wurde von völliger Unabhängigkeit, ist das Beispiel eines Kindes. Das Kind will etwas machen und weil die Eltern da sind und den Wunsch des Kindes sehen, helfen sie ihm, diesen Wunsch zu erfüllen. Das ist nicht total verrückt. So ist das mit diesem Naturgesetz ins Spirituelle Leben. Weil Krishna sieht, dass wir einen Wunsch haben. Und selbst wenn er sieht, dass wir unfähig sind, und wir sind alle unfähig, wir sind so gebunden und geknebelt von der materiellen Energie, hilft Krishna in dem Maße, wie wir uns ihm zuwenden. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch 5 Schritte auf Krishna beschreiben, die jeder von uns machen kann. Bisschen zitternd und bebend vielleicht. Diese Schritte können wir machen in Alaska, in Wiesbaden und in Palestinbaden. Also einer Situation, wo wir, Mensch, wie meinst du auch, ja, wo wir vielleicht in Schwierigkeiten sehen. Dieser erste Schritt, den wir tun müssen, ist, heißt Sadhu Sangha, die Gemeinschaft von spirituellen Menschen aufsuchen. Diese Gemeinschaft mit spirituellen Menschen wird ganz besonders dann, enthüllt sich als sehr machtvoll, wenn man mit ihnen gemeinsam spricht, über Themen, die einem auf dem Herzen sind. Da kommt plötzlich von dieser einen Seite etwas, von jener Seite etwas, von dem auch noch etwas, und man sieht plötzlich sehr, sehr klar. Das nächste ist, dass man hört aus den Heiligen Schriften, den Bhagavatam, der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist, dass man den heiligen Namen Krishna sagt. Der vierte Schritt ist ein Schritt, den wir gleich mal machen werden, Gürtel, Speise, die zu Krishna geweiht. Und der fünfte Schritt ist, dass man zu einem heiligen Ort geht. Den wollen wir danach machen. Ich habe nämlich meine Lieblingsliederserie mitgebracht. Das letzte Mal, wie ich euer Gast sein durfte, habe ich eine Multivisionsserie gezeigt. Raj reise in eine andere Dimension. Die hat ihr aber alle schon gesehen, oder? Sagen wir mal so. Wer sie noch nicht gesehen hat, wir zeigen sie morgen, übermorgen, Sonntag, in Heidelberg. Und der nächste Schritt, ich weiß nicht, abgelenkt, aber das werden wir heute zeigen, ist eine andere Serie, eine ganz sogar neue Serie, brandneu sozusagen, die ich da zeigen möchte. Ich möchte also nochmal wiederholen, es ist sehr schwierig, der Gebundenheit der materiellen Energie zu entkommen. Wir sind diesen Gesetzen auf Schritt und Tritt ausgeliefert, in der Geburt, Alter, Krankheit und Tod sind. Wir brauchen Entschlossenheit dazu. Der nächste Punkt war, es ist recht schwierig, diese Entschlossenheit aufzubringen, denn wir sind ja in Maya, in Täuschung. Wir halten diesen Körper für unser Selbst. Das ist ein Skandal. Absolut daneben. Vom spirituellen Standpunkt her sind wir verrückt. Aus der spirituellen Realität weggerückt. Meine Weise, das ist schlimm. Das ist so schlimm, wie das, dass dieser Bauer da nicht vor Ruhe sterben konnte und weiterreisen konnte. So, deswegen, aber habt Hoffnung, liebe Freunde Krishna, liebe Skeptiker, seid positiv eingestellt. Es gibt ein Naturgesetz ums virtuellen Leben, das ist in dem Maße, wie man auf Krishna zugeht. Lasst uns nicht auf Krishna zu stolpern, sondern auf Krishna zu eiern. Aber wenn wir nur stolpern können, dann ist auch okay. Ich hoffe, wir haben die richtige Richtung. Hare Krishna, damit möchte ich jetzt enden. Hat vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Alles Gute möchte ich euch wünschen für euer spirituelles Leben. Außerdem habe ich einen total interessanten Vorschlag für euch alles gemacht. Wir sind ja jetzt auf dieser Pilgerreise. Das Motto, es gibt ein äußeres Motto, menschliche Einheit in kultureller Vielfalt, aber es gibt auch ein inneres Motto, auf Krishna zu reisen, auf Krishna zu gehen. Und ihr könnt gerne mit uns kommen. Wer interessiert ist daran, möchte sich bitte an mich wenden. Ich muss dann nochmal meine Reiseroute rausholen, die weiß ich im Augenblick nicht aus. Wenn nicht, aber vielleicht wäre es eine gute Idee, wir könnten, glaube ich, am nächsten Freitag in Wiesbaden-Erbenheim und dann marschieren wir in geschlossener Front ein spiritueller Zug auf Wiesbaden. Ja. Singen die ganze Zeit und wedeln Hähnchen. Und verteilen auch noch Broschüren so. Das ist immer noch was Sinnvolles. Gut, habt ihr hierzu noch irgendwelche Fragen? Wann gibt es das Wahl? Daya, wann gibt es Fassade? Jetzt sofort. Ja, ich würde sagen, weil wir doch schon ein bisschen spät sind. Sonst wird es mit den Dias sofort. Wir werden also jetzt ein Testmahl zu uns nehmen und Daya wird uns sagen, wie es geht. Also, oder sind das alles schon lange gelandet?
Wir stellen halt mit Tisch, wir haben uns
jetzt die Leute hier
und
geben
alle auf.
Ja, gut, falsch geschafft.